Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Die Übermacht der großen Digitalkonzerne zu bändigen, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Hunderte Klagen sind weltweit allein gegen Google anhängig. Und die Liste der Vorwürfe ist lang. Umgehung des Datenschutzes, Manipulation von Suchergebnissen, Übermittlung von Standortdaten, Erstellung von Nutzerprofilen, das ließe sich fortführen. Und dennoch sammelt Google die Nutzerdaten ungehindert weiter.
Und ist damit gar nicht allein. Genauso Amazon, genauso Facebook oder genauso Microsoft. Aber warum eigentlich? Warum sind bestehende Gesetze, die es ja gibt, gegen die Digitalriesen so wenig wirksam? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Zsuzsanna Zuboff hat darauf jetzt eine Antwort gefunden und diese in ihrem gerade erschienenen Buch »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus« dargelegt. Wir lassen uns das von ihr heute erklären. Wir, das sind Markus Richter und
Vera Linz. Herzlich willkommen zu dieser Breitbandausgabe im Deutschlandfunk Kultur. Außerdem schalten wir nach Spanien zur Transvision Madrid, wo auch in diesem Jahr wieder Futuristen aus aller Welt über unser Leben von morgen reden. Und wir erklären, was die Kritiken am achten Teil der Star Wars Saga mit Politik zu tun haben.
Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Und wie immer gibt's auch Musik, die man kostenfrei aus dem Netz herunterladen kann. Los geht's mit Perry Allen aus Phoenix, Arizona, dessen Stil sich irgendwo zwischen Klezmer und Country ansiedeln lässt.
Heavy now you know the world. So I suppose that though the light in the window burns tomorrow, it will. Now and then it turns, even though you know it goes to show in turn. You'll take your turn, I'll take my turn. So sing me now your songs of kings. So you suppose it turns with or without you? No. Heavy now, you know the world. Every now and then it's...
Falls es schon künstliche Intelligenzen gibt, dann sind sie anscheinend in unseren Sendeplan heute eingedrungen. Das ist ja alles sehr verwunderlich, was heute passiert. Wir versuchen es nochmal. Achtung!
Breitband-Topic.
Befreit uns die Digitalisierung eigentlich, wie sie oft von den großen Tech-Konzernen versprochen wird? Oder werden wir erneut zu Sklaven, diesmal von Unternehmen, die geschickt unseren Wunsch nach Individualisierung und Freiheit ausnutzen und dabei nicht nur unsere Daten für Profitinteresse abziehen, sondern unser Handeln auch noch manipulieren?
Was sich viele immer wieder fragen, ist für die Wirtschaftswissenschaftlerin Georgiana Zuboff, emeritierte Harvard-Professorin, ausgemachte Sache. Sie hat viele Jahre lang die Funktionsweise des digitalen Kapitalismus analysiert, den sie in ihrem gerade erschienenen Buch als Überwachungskapitalismus bezeichnet. Wir haben mit ihr gesprochen und haben sie als erstes gefragt, was sie eigentlich mit dem Wort Überwachungskapitalismus genau meint.
Breitband-Topic.
Let me back up a little bit into a small historical reference and then explain what is surveillance capitalism. So it has long been understood that capitalism evolves by claiming things.
Lassen Sie mich erst mal kurz zu einem historischen Bezug zurückgehen. Dann kann ich erklären, was Überwachungskapitalismus ist. Man geht schon länger davon aus, dass Kapitalismus sich entwickelt, indem Anspruch auf Dinge erhoben wird, die bisher immer außerhalb des Marktes und seiner Dynamik existiert haben, und diese Dinge dann in den Markt integriert und zu Waren erklärt werden, die gekauft und verkauft werden können. Der große Historiker Karl Polanyi zum Beispiel hat 1944 einen Klassiker geschrieben über den Aufstieg der selbstregulierenden Marktwirtschaft, sein Buch The Great Transformation. Eine der wichtigsten Aussagen dieses Buches ist seine Beschreibung der Ursprünge dieses Prozesses, in dem Dinge von außerhalb des Markts in den Markt eingeführt werden. Er führt drei erstaunliche kritische und geistige Erfindungen an, die er fiktive Waren nannte. Die erste bestand darin, dass menschliches Leben der Marktdynamik untergeordnet werden konnte und als Arbeitskraft wiedergeboren wurde. Arbeitskraft konnte auf dem Markt gekauft und verkauft werden. Die zweite war die Natur, die von außerhalb des Marktes als Land oder als Grundstücke in den Markt integriert wurde und ebenfalls gekauft und verkauft werden konnte. Die dritte bestand darin, dass der Vorgang des Austauschs dem Markt untergeordnet und als Geld wiedergeboren wurde. Gut, jetzt spulen wir mal vor ins 21. Jahrhundert. Was wir hier im Zeitalter des Überwachungskapitalismus vorfinden, ist der gleiche Prozess, nämlich etwas von außerhalb des Marktes zu nehmen und es in den Markt zu integrieren. Aber diesmal handelt es sich um eine noch alarmierendere und noch dreistere Erfindung. Der Überwachungskapitalismus definiert persönliche menschliche Erlebnisse, die außerhalb des Marktes in der Privatsphäre unserer eigenen Erfahrungen stattfinden, nun als freies Rohmaterial, das in den Markt übernommen und in Produkte umgewandelt werden kann, die auf neuen Märkten gekauft und verkauft werden können. Auf Märkten, an denen speziell mit Vorhersagen zu menschlichem Verhalten gehandelt wird. In diesem Sinne ist der Überwachungskapitalismus einerseits etwas vollkommen Neues, absolut alarmierend, aber gleichzeitig wiederholt er diesen tieferen Prozess des sich entwickelnden Kapitalismus, der nach neuen Möglichkeiten sucht, Dinge, die außerhalb des Marktes existieren, gewinnbringend in den Markt einzuführen und zu Geld zu machen.
Und in Ihrem Buch ist ja eine Analyse genau dieses kapitalistischen Systems im digitalen Zeitalter und, wie Sie es auch jetzt gerade schon gesagt haben, das klingt schon sehr dystopisch. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Ziel des Überwachungskapitalismus und wo führt das hin?
Wohin der Überwachungskapitalismus führt? Er führt als erstes zur Erfüllung des Extraktionsimperativs. Er benötigt Skaleneffekte. Es werden also permanent neue Versorgungskanäle für weiteres Rohmaterial gesucht. Mehr Rohmaterial heißt in diesem Fall die Verhaltensdaten, die aus unseren privaten Erlebnissen gewonnen werden. Dafür müssen Daten gewonnen werden, herausgezogen, sich angeeignet, ohne absehbare Grenzen. Der zweite Imperativ ist der Vorhersageimperativ. Die Dynamik unter den Überwachungskapitalisten besteht darin, dass sie miteinander in Wettbewerb treten, wer die besten Voraussagen zu menschlichem Verhalten abgeben kann. Sie brauchen also nicht nur viele Daten, sondern die Sorte Daten, die ihnen die besten Vorhersagen ermöglichen. Das bedeutet, dass sie sich von Online-Aktivitäten auf Aktivitäten in der realen Welt verlagern. Das nenne ich die Verschiebung von Skaleneffekten zu Verbundeffekten. Es werden unterschiedliche Arten von Daten benötigt, intimere Daten, Daten aus verschiedensten Quellen mit aussagekräftigeren Vorhersagequalitäten. Jetzt haben sie gerade entdeckt, dass die sichersten Vorhersagen durch Verhaltensdaten getroffen werden können, die gewonnen werden, weil in unsere Erfahrungen eingegriffen wird und diese verändert werden. Denn je mehr in unsere Erfahrungen eingegriffen werden kann und diese verändert werden können, umso zutreffender werden ihre Vorhersagen sein. Das nenne ich Verhaltenswirtschaft. Es führt zum größeren Projekt des Überwachungskapitalismus, nämlich dem, das menschliche Verhalten hinsichtlich seiner kommerziellen Ziele zu modifizieren.
Sagt die emeritierte Harvard-Professorin Shoshana Zuboff.
Ja, und andererseits kann man beobachten, dass sich Unternehmen wie Google oder Facebook ja immer wieder Mühe geben, gesellschaftlichen Interessen gerecht zu werden. Also sei es bei der Bekämpfung von Fake News bei Facebook oder Google mit seiner Digital News Initiative, mit der Journalismus gefördert wird. Was Shoshana Zuboff davon hält, das erfahren wir gleich.
Vorher aber Musik von Kelly Lattimore, einem Singer-Songwriter aus St. Louis, Missouri. Das Stück heißt Cold Sun und wir spielen davon die Relaxed Version, will heißen ein lässiges Gitarrenstück, das stimmungsmäßig gerade dazu einlädt, später dann in die Abendsonne zu schlendern.
Moving too fast, now I know it. All that's here ain't killing the moment that you freeze. And let it all just be. And I still feel tonight. And I still feel tonight. Sun.
Wir sind immer noch im Gespräch mit der Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff zu ihrer Analyse des Überwachungskapitalismus, der so ihre These dem Imperativ unterlegt, Daten sammeln zu müssen.
Kürzlich hatten wir in der Sendung den Internetkritiker Jewgeni Morozov interviewt, denn der wiederum hat eigentlich die These vertreten, dass die großen Tech-Unternehmen unsere Daten gar nicht mehr brauchen, weil sie schon genug gesammelt haben, um daraus künstliche Intelligenzen und damit Vorhersagesysteme zu schaffen. Hatte er damit, so wollten wir von Zuboff wissen, also Unrecht?
I would disagree with the notion that there is ever enough. I think once you understand the economic imperatives,
ich wäre nicht einverstanden mit der Annahme, dass es jemals genug ist. Wenn man einmal den ökonomischen Imperativ verstanden hat, der diese wirtschaftliche Logik antreibt, dann wird klar, dass diese sich zum Ganzen, zum Gesamten hin orientiert, zur Gesamtheit. Das Einzige, was Vorhersagen dazu antreibt, besser zu werden, ist der Wille zu mehr und zu exakter vorhersagenden Informationen. Es gibt für den Ehrgeiz des Überwachungskapitalismus tatsächlich keine Grenzen. Er will die Versorgungsketten kontrollieren, neue und immer mehr Quellen von Verhaltensdaten erschließen. Diese Wettbewerbsdynamik wird nie gesättigt sein, sondern sich weiterhin intensivieren. Und das Einzige, was diese Wettbewerbsdynamik eingrenzen könnte, ist die Demokratie. Die Art und Weise der Reaktion auf den Überwachungskapitalismus, für die sich unsere Gesellschaften entschließen, mit ihren regulierenden und gesetzgebenden Mitteln, die einige dieser Prozesse unterbrechen oder verbieten können.
Wenn es um Regulierung geht, haben Sie ja auch geschrieben, dass große Tech-Firmen eine Art supranationale Parallelstruktur aufgebaut haben, dass eben genau diese juristischen und politischen Regulierungsversuche an ihnen einfach abperlen. Was bedeutet das denn? Ist das dann wirklich das Ende demokratischer Gesellschaften mit informationell selbstbestimmten Menschen und niemand kann mehr gegensteuern?
Well, that's a very good question. And I have, the short answer is no. It's not the end of democratic societies.
Das ist eine sehr gute Frage. Die kurze Antwort lautet nein. Das ist nicht das Ende der demokratischen Gesellschaft. Aber es ist eine Bedrohung der demokratischen Gesellschaft, weil wir diese Parallelstruktur zugelassen haben, die auf extremen Asymmetrien von Wissen basiert und deshalb auch auf extremen Asymmetrien von Macht, weil Macht aus Wissen gezogen wird. Jetzt gibt es Überwachungskapitalisten, und das ist nebenbei nicht auf die großen Internetunternehmen beschränkt. Wir sehen, dass sich der Überwachungskapitalismus auf so gut wie alle Wirtschaftsbereiche ausgeweitet hat, sowie über eine große Bandbreite von Produkten und Serviceleistungen. Immer wenn man das Wort smart auf einem Produkt oder einem Serviceangebot sieht, sollte man in Alarmbereitschaft gehen, weil hier dann normalerweise der Überwachungskapitalismus im Einsatz ist. Aus unterschiedlichen Gründen, die ich in meinem Buch beschreibe, wurde diesen Parallelstrukturen erlaubt, Daten zu sammeln, ohne dass im größeren Stil demokratisch eingegriffen worden wäre. Die Idee dahinter ist, dass wir noch nicht klar verstanden haben, worauf diese Operationen hinauslaufen und was sie mit sich bringen. Aber sobald wir dieses Verständnis entwickeln und es in den Griff bekommen in unserer Gesellschaft, haben wir immer noch alle Möglichkeiten, unsere demokratischen Ressourcen zu mobilisieren, um diese Prozesse zu unterbrechen und für rechtswidrig zu erklären.
Die Unternehmen im Silicon Valley machen nun auch Anstalten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen einen Kapitalismus, der alle mitnehmen soll, der gestalten will. Wie sehen Sie das vor der Folie, Ihre Analyse?
Well, this goes back to an earlier comment about totality. Because increasingly now, society has become an object.
Das führt zurück zu einem früheren Kommentar zur Gesamtheit. Die Gesellschaft ist immer mehr zu einem Objekt geworden, das in Verhaltensdaten transformiert wird, um es kontrollieren und verändern zu können, weil es eben um enorme Erträge geht. Wir sind also vom Smart Home zur Smart City übergegangen, weil es extreme Gewinnmöglichkeiten gibt, wenn das Verhalten ganzer Stadtbevölkerungen kontrolliert und gesteuert werden kann. Das verwandelt die Stadt von einem öffentlichen Raum, der demokratischer Kontrolle unterliegt, in einen privaten Raum, der kommerzieller Kontrolle unterliegt. Darum spricht Google bei seinen Ambitionen zur Schaffung einer Smart City davon, die Google-Stadt zu erschaffen. Das ist eine Stadt, die für privaten Profit funktioniert. Was wir vermeiden wollen, ist, dass der Überwachungskapitalismus Zugang zu diesen Kanälen erhält, zu diesen Versorgungskanälen, die ihm die Kontrolle zu immer größeren Teilen der Gesellschaft geben. Denn das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Dabei ist der Anreiz, den das hätte, offensichtlich, wenn man zum Beispiel öffentliches Verhalten so lenken könnte, dass es keine Staus mehr gibt oder so, dass der Energiekonsum sinkt. Auf der Oberfläche gibt es also eine Menge Argumente, die ganz attraktiv erscheinen, aber dahinter verbirgt sich ein zutiefst antidemokratischer Impetus. Denn es nimmt alle Informationen und Entscheidungsgewalt weg vom demokratischen Prozess und übergibt sie einem Marktprozess. Und das ist für unsere Gesellschaften sehr gefährlich.
And that is a very dangerous place for our societies to be.
Vielen Dank, Shoshana Zuboff, für dieses Gespräch zu Ihrem gerade erschienenen Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, das mehr als 600 Seiten dick ist und eine sehr umfangreiche Analyse enthält, aus der wir jetzt nur einen kleinen Teil auswählen konnten. Und das übrigens, kleiner Fakt am Rande, zuerst in Deutschland erschienen ist und erst später in den USA rauskommen wird. Wir danken für das Gespräch.
I can complain, but I would explain that I'm just a man, and we're all the same. Hey, baby, what you gonna do to me? Hey, baby, when you gonna blow me? I'm finding the upbeat when you gonna blow me. Hey, baby, are you gonna blow me? Oh. If you don't do it soon, then make the news. Your parents will be so sad when it's done. When you have a big bed on the curb, I might come. Cause I can complain, but I can't explain that I was the man. And we're all the same. We're all the same. Hey, baby, what you gonna do to me?
Sie nennen sich oder sie geben sich wie nordkoreanische Ramones, kommen aber wie das Original aus den USA. Kim Jong-4, Hey Baby war das.
Breitbandbesprechung.
Wenn man sich den Fortschritt der Digitalisierung heute anschaut, könnte man ja optimistisch sagen, wir leben in der Zukunft. Aber während wir schon mächtige Computer in der Hosentasche oder am Handgelenk tragen, ist ein anderer Zukunftstraum der Menschheit, so scheint es zumindest, noch in weiter Ferne, nämlich der Traum der Unsterblichkeit.
Darüber, wie der erreicht werden könnte, unterhalten sich derzeit in Madrid die Teilnehmer der Konferenz Transvision. Hört sich unglaublich an, scheint aber wahr, und sogar ein Roboter spielt eine Rolle. Für uns ist, zumindest dieses Jahr, noch ein Mensch vor Ort, und zwar unser Kollege Dennis Kastrup. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wer steckt denn hinter diesem Unsterblichkeitstreffen?
Die gemeinnützige Organisation Humanity Plus, sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, den ethischen Umgang mit neuen Technologien zu fördern und die Diskussion darüber in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit ihrer Philosophie fühlen sie sich dem Transhumanismus zugehörig. Dieser will die Grenzen menschlicher Möglichkeiten mithilfe technologischer Entwicklung erweitern, den Menschen quasi verbessern, sei es nun intellektuell oder physisch. Für die Transvision bedeutet das konkret, Themen wie Lebensverlängerung, künstliche Intelligenz und der Fortschritt des Menschen stehen auf dem dreitägigen Programm. Die Transvision findet in diesem Jahr zum 20. Mal schon statt. Anders Sandberg vom Future of Humanity Institute in Oxford war 1998 bei der ersten dabei. Damals haben sie sich noch in einem Untergeschoss eines Hotels außerhalb von Amsterdam getroffen.
Back then we were meeting in a cellar under a hotel in Weesp outside Amsterdam. It was people on a small mailing list and I think we all felt like we're sitting in a cellar. It's kind of a weird underground community of people who dared to be optimistic about the future.
Seitdem ist viel passiert. Heute versammeln sich an die 150 interessiert in fast majestätischer Umgebung im Zentrum von Madrid in einem ungefähr 200 Jahre alten Gebäude namens Ateneo.
Und gestern ist es ja eröffnet worden und das war ja groß angekündigt. Ein Roboter sollte die Keynote halten. Sophia heißt er, hat da gesprochen. Was hat sie denn gesagt?
Genau, sie hat die Konferenz zusammen mit anderen und einem ihrer Erschaffer, Ben Goertzel, eröffnet. Was ich gelernt habe, auch Roboter können schlechte Tage haben. Sie hat nicht so viel geantwortet und auch nicht so gut reagiert, was wohl an der Verbindung zum Internet und dem schwachen Licht lag. Ich finde den Hype um sie ja auch ein bisschen nicht so wirklich berechtigt. Da ist noch viel Spielraum nach oben, aber ja klar, die ganzen Kollegen vor Ort brauchen ihre Bilder. Deshalb war sie natürlich der Star. Über sie zu reden ist viel spannender, also über künstliche Intelligenz. Deshalb wurde gestern auch viel darüber diskutiert, wie sie uns Menschen bereichern kann, indem sie uns eben Arbeit abnimmt und diese sogar besser macht als wir Menschen. Am Abend hieß es dann aber Longevity, Rejuvenation und Anti-Aging, also Langlebigkeit, Verjüngung und Anti-Aging. Es ist das Kernthema. Viele Transhumanisten sehen das Altern nämlich als Krankheit, die geheilt werden kann bzw. muss. Zum Beispiel auch José Cordero, mit dem ich gesprochen habe. Er ist stellvertretender Vorsitzender von Humanity Plus und hat die Konferenz dieses Jahr in Madrid organisiert. Cordero glaubt, wir seien schon sehr nah dran, Verjüngungstechnologien zu entwickeln, die Unsterblichkeit erzeugen können.
We are so close to reaching rejuvenation technologies, to reaching immortality, that it would be a tragedy to die now. It is always bad to die, but especially now, because we see that we will be able to revert aging very soon. If you have money, you have to invest on rejuvenation technologies if you want to live, if you want to be young, if you want to have a future, because life is the most precious thing there is.
Sterben sei also immer schlimm, aber derzeit besonders, weil man das Altern schon bald wird umkehren können. Wenn man Geld hat, leben und jung sein will und eine Zukunft haben will, dann müsse man in so etwas investieren, weil das Leben nun mal das Wertvollste ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das so direkt sagen wollte, aber alle diese Forscher und Visionäre haben meistens viel Geld. Das ist also jetzt auch ein exklusiver Kreis, der sich das leisten kann. Kritisiert man das, wird aber immer darauf verwiesen, das Handy war am Anfang auch nur für Reiche.
Nun wird ja schon eine Weile an der Lebensverlängerung zumindest gearbeitet, aber wie kann man denn diese Unsterblichkeit, also das absolute Ziel, erreichen?
Auf unterschiedlichen Wegen konzentriert man sich auf das Gehirn. So ist das der Teil des Körpers, der noch am schwierigsten zu verstehen und heilen ist. Wir haben künstliche Organe und können am Herzen operieren, aber Gehirne austauschen, das geht nicht. Noch nicht. Darum glauben die Transhumanisten, ist die Methode des Gehirnhochladens und in einer Cloud speichern durchaus eine Option, wenn man mit jemandem nach dem Tod sprechen will, um ihn oder sie unsterblich zu machen. Was den Rest des Körpers angeht, da sind sich die Transhumanisten eigentlich einig, dass alle Krankheiten mit Gen- oder Immuntherapien geheilt werden können, Diabetes etwa, Krebs und AIDS.
Gehirnhochladen, Gen- und Immuntherapie, das klingt für viele ja auch beängstigend und eine alte ethische Frage, die immer dranhängt, ist ja, sollte oder darf eigentlich in der Wissenschaft alles gemacht werden, was möglich ist? Wie stehen denn die Transhumanisten mit ihrer visionären Forschung und ihren Ansichten dazu?
Ja, eigentlich sehen sie da keine Grenzen. Sie glauben fest daran, dass immer alles nur zum Wohle der Menschheit passiert. Außerdem sei die technische Entwicklung unaufhaltbar und so exponentiell gewachsen, dass wir das eh nicht mehr aufhalten können und nun eben das Beste daraus machen müssen. Elena Milova arbeitet zum Beispiel bei der gemeinnützigen Organisation Life Extension Advocacy Foundation und hilft Wissenschaftlern im Bereich der Lebensverlängerung, Geld für ihre Forschung zu finden. Warum sie das Ganze macht, steht ein bisschen exemplarisch für die Transhumanisten. Es ist etwas sehr Persönliches.
My mother got cancer. At the same period, both my grannies died and my mother too. And so it made me really re-evaluate what is really important in life. At some point I just decided that I don't really want an ordinary life. I want to do something really important and big for humanity.
Als erst ihre beiden Großmütter starben und dann kurz später ihre Mutter an Krebs, da habe sie das nachdenken lassen, erzählt sie. Irgendwann habe sie beschlossen, kein normales Leben führen zu wollen, sondern etwas wirklich Wichtiges und Großes für die Menschheit bewirken zu wollen. Und dieses Gefühl spürt man irgendwie bei allen Besuchern der Transfusion. Sie sind zu 100% davon überzeugt, in der aufregendsten Zeit der Menschheitsgeschichte zu leben. Aber sie sagen auch, bis das alles eintritt, woran sie forschen und woran sie glauben, müssen noch ein paar Jahre vergehen. 5, 10, 20 oder 50. Wie lange das dauert, darüber sind sie sich nicht einig.
Ja, und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob man das überhaupt will. Aber gut, dass man zur Seite gestellt. Welchen Eindruck macht denn das alles auf dich? Ist das wirklich visionär oder sind das da lauter Spinner, die sich getroffen haben?
Ja, ich verfolge das ja schon seit ein paar Jahren und das hat sich ein bisschen gewandelt bei mir. Anfangs habe ich wirklich gedacht, das ist alles utopisch, aber man muss sich ja nur mal umschauen, woran in den Laboren um uns herum geforscht wird und wie sich da auch die Grenzen verschoben haben. Deshalb bin ich mir sicher, wir werden viele Krankheiten heilen können, aber wir kennen eben auch noch nicht die Nebenwirkungen und das ewige Leben. Das bekommt ganz klar ein Nein von mir.
Viele interessante Ideen, leider keine Unsterblichkeit. Dennis Kastrup hat uns von der Transfusion 2018 live aus Madrid berichtet. Viel Spaß dir dort noch.
Danke.
Lauschen Sounds bis tief in die Nacht. Gib mir den Beat mit Liebe im Tag. Nächsten Tag liefer ich ab. Opi sagte, wer zufrieden ist, ist reich. War zufrieden, blieb nicht immer gleich. Reich dir gleich den Arm. Gib dir, was du brauchst. Brauchst du mich, tauchst du auf. Brauch ich dich, bist du raus. Drauf und dran, unser Band zu verlieren. Riskant für ein paar Gramm seinen Stand zu riskieren. Dann kapieren war nicht alles selbstverständlich. Doch die Geschichte längst unendlich. Du fühlst dich bis heute tief verbunden. Ich hab es vergessen in Sekunden. Bei dir heilen nun langsam diese Wunden. Gib mir ein paar Stunden. Du fühlst dich bis heute tief verbunden. Ich hab es vergessen in Sekunden. Bei dir heilen nun langsam diese Wunden. Gib mir ein paar Stunden. Du fühlst dich bis heute tief verbunden. Ich brauch nur nen Beat und paar Sekunden. Schon verschwunden, dreh die Runden ganz woanders. Für Hass kein Platz, du Platz, ich seh keinen Anlass. Ich verschwende keine Zeit damit, damit es keinen Streit bei Schein gibt, bleib ich bei meiner Clique. Schütze mein Genick, gib auf Liebe nix, damit es keinen Streit bei Weibern gibt. Texte und Sekunden werden Tage, schreibe gerade, Stunden werden Jahre. Buddel und grabe, unter der Narbe und selbst der dunkelste Tag bekommt Farbe. Omi sagte, wer gut tut, der lebt ewig. Jetzt ist sie fort und es belegt sich. Red nicht von Problemen, die du nicht hast. Gib mir keinen Hass für das. Du fühlst dich bis heute tief verbunden. Ich hab es vergessen in Sekunden. Bei dir heilen nun langsam diese Wunden. Gib mir ein paar Stunden. Du fühlst dich bis heute tief verbunden. Ich hab es vergessen in Sekunden. Bei dir heilen nun langsam diese Wunden. Gib mir ein paar Stunden.
Also dreh ich meine Runden, bis es endlich wieder gerade läuft.
Aus Bremen hat uns hier ein Sekundenschlaf ereilt, so der Name dieses Stückes, den uns die Hip-Hopper Space Window und Herr König gesandt haben und den es unter Creative Commons Lizenz bei Bandcamp zum Download gibt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo.
Twitter hat in dieser Woche einen riesigen, mehrere hundert Gigabyte großen Datensatz veröffentlicht, der darüber Auskunft geben soll, so heißt es, wie Trolle im Auftrag des russischen Staates arbeiten. Tim, was sind denn das für Daten da drin?
Ja, es handelt sich um mehr als 10 Millionen Tweets, abgesetzt zum größten Teil von Accounts, hinter denen die Internet Research Agency aus St. Petersburg stecken soll. Das Unternehmen, das wird ja auch oft als Trollfabrik bezeichnet, die mutmaßlich vom russischen Staat gesteuert wird. Ein kleinerer Teil der Tweets stammt von Accounts, die Propaganda für den Iran verbreitet haben. Mittlerweile sind die Accounts alle gesperrt und durch dieses gesammelte Datenmaterial ist es jetzt möglich, ihre Aktivitäten auszuwerten.
Ja, bis so ein paar hundert Gigabyte durchgearbeitet sind, da wird sicherlich noch eine Weile Zeit vergehen. Aber es gibt wohl schon erste Ergebnisse. Von wem kommen die und wie sehen die denn aus?
Die kommen von Digitalforensikern des US-Thinktanks Atlantic Council. Die hatten bereits vorab Zugriff auf die Daten. Und was die Experten bisher festgestellt haben, das hat mir Martin Holland von heise.de berichtet.
Dass am Anfang sehr stark viel an Russisch getwittert wurde, vor allem in der Zeit, als stark der Konflikt in der Ukraine, in der Ostukraine und auch auf der Krim ein großes Thema war. Da hat man sich wahrscheinlich auch an innenpolitische Ziele gerichtet. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen geändert, dass man auch mehr so auf die US-Politik sich offensichtlich eingeschossen hat und dann, dass man so ein bisschen die Erfolge getestet hat. Also was kommt besser an? Und da hat man eben mitgekriegt, offensichtlich, dass Sachen, die so die spalten, also die für Kontroverse sorgen, dass die halt besonders gut ankommen und dass man durchaus auch, wenn man irgendwie viele Follower generieren will, dass es sich auch mal lohnen kann, in den USA gegen Russland zu twittern.
Und das haben die russischen Trolle wohl auch getan. Die iranischen Akteure, die sind da anscheinend etwas grobschlächtiger vorgegangen. Sie haben sich damit begnügt, 1:1 Propagandatexte der Teheraner Führung zu verbreiten.
Spannende Analysemöglichkeiten auf jeden Fall. Wir werden das sicher hier bei Breitband nochmal genauer darstellen, wenn alle Daten aufgearbeitet sind.
Worüber wir schon öfter hier berichtet haben, sind Urheberrechtsverletzungen und ihre Auswirkungen und juristischen Einschätzungen. In dieser Woche gab es dazu ein neues Urteil vom Europäischen Gerichtshof und das hat Auswirkungen jetzt auf Familien. Inwiefern das?
In dem Fall, da geht es um den gemeinsamen Internetzugang einer Familie. Über diesen Anschluss wurde ein Hörbuch anderen Nutzern in einer Tauschbörse zum illegalen Download angeboten. Im Verdacht, da steht der Sohn der Familie, der weist aber alle Schuld von sich und argumentiert, dass ja auch seine Eltern Zugriff auf den Internetanschluss gehabt hätten. Nähere Angaben macht er aber nicht, weil er sich auf den im Grundgesetz verankerten Schutz des Privat- und Familienlebens beruft. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt aber festgestellt, dass es ein Gleichgewicht mit dem Grundrecht des geistigen Eigentums geben müsste. Das heißt, Familienmitgliedern kann kein absoluter Schutz gewährt werden, wenn sie durch File-Sharing Rechte anderer verletzen. Das Urteil im konkreten Fall wird jetzt das Landgericht München fällen. Das hatte den Europäischen Gerichtshof um Auslegung der EU-Vorschriften gebeten.
Da kommen wir auch nochmal drauf zurück, wenn das abschließende Urteil dann gefallen ist. Zum Ende deiner Medienmeinung gibt es dann etwas, je nach Perspektive, Ernüchterndes oder vielleicht Erleichterndes.
Genau, man muss ja sagen, immer wieder erstaunen und gruseln uns die beeindruckenden Robotervideos von Boston Dynamics, wo Roboter sich anscheinend sehr menschlich und sehr selbstständig bewegen. Und aktuell macht ein Video die Runde, das den Roboterhund des Unternehmens tanzen zeigt.
Ja, zum Song Uptown Funk mit im Rhythmus wackelndem Hinterteil, perfekt choreografierte Sprünge zeigt er. Und der Roboter, das muss man sagen, legt sogar einen perfekten Moonwalk hin.
Allerdings nur anscheinend. Die Leichtigkeit ist vermeintlich. Oder wie ist dieses Interview zu verstehen, das Boston Dynamics-Chef Mark Raybert dem Wired-Magazin gegeben hat?
Zumindest hat er eingeräumt, dass die Videos typischerweise das beste Verhalten der Roboter zeigen. Soll heißen, es gibt ja zum Beispiel dieses Filmchen, in dem ein Roboter des Unternehmens eine Art Hindernislauf absolviert. Leichtfüßig springt er da über einen liegenden Baumstamm oder hüpft auf Kästen. Und für dieses Video, da seien mehr als 20 Anläufe nötig gewesen. Außerdem sei es auch ein Irrtum anzunehmen, dass die Roboter autonom agieren. Entweder werden sie ferngesteuert oder vollziehen vorher genau festgelegte Bewegungsabläufe. Das vielleicht als Beruhigung für alle, die sich sie vor den vermeintlich superschlauen Roboter des Unternehmens auch so ein bisschen gruseln.
So viel Ernüchterung in dieser Sendung. Erst keine Unsterblichkeit und jetzt steht die Roboter-Weltherrschaft offenbar doch nicht unmittelbar bevor.
Die gute Nachricht ist, wir sind weiterhin die Krone der Schöpfung quasi.
Danke, Tim, für diese gute Nachricht und danke für diese Medien und Meinungen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf breitband.deutschlandfunkkultur.de auch noch einmal nachhören können.
Dort finden Sie auch unsere nächste Netzmusik, die Pop mit einer Prise klassischen Instrument bietet. Holiday von Clam.
Spending holiday, listening to the clouds, your words were falling from the gray, twinkling in the sky, but winter had to go. Still I see your signal sewing crystal in my brain. I cherish what you have to say. Please talk to me. Please talk to me. Please talk to me. Please talk to me. That when it's time, I'll suggest you'd stay. But I'm scared of the curse we placed on both our names. But I'm scared that we really won't have that much to say. Please talk to me. Please talk to me. Please talk.
Dass The Last Jedi, der achte Teil der Star-Wars-Saga, nicht jedem gefallen dürfte, ist nicht verwunderlich. Kaum eine andere Popkultur-Saga läuft länger und hat mehr Fans und damit auch ambitionierte Kritiker wie das Space-Märchen.
Aber die Art und Weise, wie in diesem speziellen Fall Missfallen zum Ausdruck gebracht wurde, hat den Kommunikationswissenschaftler Morten Bay überrascht. Dem war nämlich aufgefallen, dass auf der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes die professionellen Kritiken im Durchschnitt zwar 8 von 10 Punkten vergeben hatten, also sehr viel vor allen Dingen für diese Plattform, aber über die Hälfte der normalen Kinogänger hatten dem Film auf Rotten Tomatoes eine ganz miserable Note gegeben.
Genau, und damit nicht genug. Die Schauspielerin Kelly Mary Tran wurde auf Instagram so sehr beleidigt, dass sie ihren Account stillgelegt hat. Und auch den Autor und Regisseur des Films, Rian Johnson, haben hunderte Fans auf Twitter mit heftigen negativen Kommentaren zum Film überschüttet.
Und dem Wissenschaftler stellt sich dann die Frage, steckte dahinter wirklich enttäuschte Star-Wars-Liebe oder gab es vielleicht eine politische Agenda des Social-Media-Shitstorming? ähnlich wie den russischen Trollfabriken, über die wir gerade schon in den Medien Meinungen gesprochen haben?
Der Kommunikationswissenschaftler Morten B. hat das Phänomen untersucht und er hat herausgefunden, tatsächlich ging es den meisten aufgebrachten Usern dabei gar nicht um den Film, sondern um Politik.
Mike Herbstreuth hat mit Morten Bay über seine Studie gesprochen.
Morten Bay hatte nicht viel zu tun. Er hatte gerade seine Doktorarbeit an der University of Los Angeles abgegeben und ein paar Wochen frei. Da wollte sich der Kommunikationswissenschaftler mit einem kleinen Projekt nebenbei die Zeit vertreiben. Und das sah so aus. Der Star-Wars-Fan Bay hat alle Accounts analysiert, die zwischen Dezember 2017 und Juni 2018 Kommentare zu Star Wars The Last Jedi auf dem Twitter-Account von Rian Johnson hinterlassen haben, dem Regisseur des Films. Insgesamt hat Bay dabei fast 1000 Accounts unter die Lupe genommen. Von denen waren etwas über 200 extrem schlecht auf den Film zu sprechen. Die Hälfte davon hatte ästhetische Probleme mit dem Film. Bei der anderen Hälfte der wütenden Kommentatoren sah das allerdings ein bisschen anders aus.
Rian Johnson hat General Akbar umgebracht, um in seinem Film Platz zu schaffen für eine feministische Nebenhandlung. Hashtag Fakt.
Wenn ich Rian Johnsons Posts bei Twitter lese, ist mir klar, wieso The Last Jedi so beschissen war. Social Justice Warrior wie du ruinieren alles.
Jeder männliche Charakter in The Last Jedi ist entweder ein Feigling, ein Idiot oder ein Bösewicht.
In Kommentaren wie diesen vermischt sich Filmkritik mit politischen Positionen. Morten Bay hat in seiner Analyse jede Menge solcher Kommentare gefunden.
Es gab schon immer politisch interessierte Filmfans. Jeder hat auf eine Art irgendwelche politischen Ansichten. Was wir in dieser Form bislang allerdings noch nicht gesehen haben, sind Menschen, die fast schon so etwas wie Aktivisten sind und diese Film-Communities als Plattform benutzen, um ihre Botschaften zu verbreiten.
Es sind fast ausschließlich Menschen aus dem rechtskonservativen Lager, die sich auf dem Twitter-Account von Rian Johnson über seinen Film beschwert haben, hat Morten Bay in seiner Studie herausgefunden. Weil der Film in ihren Augen politisch zu links ist, zu feministisch, zu multikulturell. Bay gibt ein Beispiel.
Es gab einen Mann aus dem Südosten der USA. Man konnte auf seinem Account sehen, dass er vor kurzem geheiratet hat, einen Hund hat und dass er sich sehr für das Recht auf Waffenbesitz einsetzt. Er hatte im Prinzip noch nie etwas über Star Wars gepostet, aber er hatte damals das Bedürfnis, Rian Johnson anzutwittern, dass die Verantwortlichen bei Disney wohl gepennt hätten, als Johnson ihnen sein Skript für den Film gezeigt hat. Das ist ein Kommentar zum Film. Aber direkt danach schreibt er, dass er ja hätte wissen müssen, dass Johnson so ein Gun-Grabber ist, der ihm am liebsten seine Waffen wegnehmen würde. Das ist ein klares politisches Statement. Und so war es beim Großteil dieser Accounts. Jemand springt mitten in eine Diskussion über den Film, an der er bislang überhaupt nicht teilgenommen hat, sagt kurz einen Satz über den Film, aber eben nur als Alibi dafür, um danach einen politischen Kommentar abzugeben.
Bay argumentiert in seiner Studie, dass diese Art des Politisierens und des gezielten Vergiftens von Debatten mittlerweile überall zu finden ist. Eben auch im Bereich der Popkultur, zum Beispiel bei Star Wars. Er sieht da vor allem seit der Wahl von Donald Trump einen Trend.
Es ist seitdem legitim geworden, auf Social Media selbstbewusst Meinungen zu vertreten, die davor sozial nicht akzeptiert oder politisch inkorrekt waren. Und wenn diese Leute jetzt Diskussionen wie die um Star Wars sehen, dann springen sie direkt in diese Debatten. Und sie versuchen, Andersdenkenden ihre Meinungen aufzuzwingen. Das ist heutzutage nämlich salonfähig.
Viele dieser Accounts benutzen dabei Strategien, die an die der russischen Trolle während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 erinnern. Diese Trolle haben auf Social Media gezielt Diskussionen ins Visier genommen, bei denen es schon eine Polarisierung zwischen den beiden Lagern gab, und haben dann versucht, mit gezielten Kommentaren diese Polarisierung noch zu vergrößern.
Das hat sich als sehr effektive politische Taktik erwiesen. Man spaltet die Bevölkerung, das schwächt die Gemeinschaft, was das Vertrauen in Institutionen schwächt, was das Vertrauen in die Regierung schwächt, was die Nation an sich schwächt. Und wenn man zur Rechten hier in den USA gehört und die Linke schwächen will, dann kann man die gleiche Taktik benutzen. Man nimmt Diskussionen ins Visier, bei der sich die linken User uneinig sind, versucht die Diskutierenden gegeneinander aufzubringen und Spaltung zu kreieren. Es ist einfach eine Art, den Feind zu schwächen, wenn man so will.
Die Rezeption seiner Studie ging für Bay allerdings ein bisschen in die falsche Richtung. Viele Medien haben darüber berichtet, dass russische Bots und Trolle versucht hätten, die Social-Media-Diskussion über Star Wars zu infiltrieren. Zwar gab es tatsächlich solche Fake-Accounts, die Bay mit der Bot-Erkennungssoftware der University of Indiana eindeutig identifizieren konnte und von denen einige mit großer Wahrscheinlichkeit auch aus Russland stammten, aber unter den insgesamt 967 Accounts, die Bay analysiert hat, waren gerade mal 16 russische Bots. Also im Prinzip so viele wie in jeder guten Diskussion auf Twitter. Viel schwerwiegender sind für Bay deshalb auch die über 100 realen Personen, die mit eindeutig rechtskonservativer Agenda die Diskussion unterwandert haben. Bei fast 1000 Accounts vielleicht keine wahnsinnig große Zahl, aber ein Phänomen, das es so bislang noch nicht gegeben hat. Gegen diese neue, wenig konstruktive Politisierung von Popkulturdebatten gibt es laut Bay wohl erstmal wenig Mittel, außer weniger Anonymität auf Plattformen wie Twitter und generell mehr Anstand im Netz. Bleibt im Prinzip also nur, Kommentare zu Filmen auf Twitter in Zukunft mit noch mehr Vorsicht zu genießen. Und im Fall von Rian Johnson sich womöglich ganz von Twitter abzumelden. Er arbeitet schon an seinem nächsten Star Wars Film, der 2021 in die Kinos kommen soll.
Mike Herbstreuth war das in einem Beitrag und wir haben gehört, zum Schluss hat er empfohlen, der Regisseur sollte seinen Account stilllegen. Markus, gute Empfehlung?
Ich bin mir da nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, sozusagen eine ganze soziale Plattform den Trollen zu räumen. Zu sagen, ja gut, wenn ihr zu anstrengend seid, dann gehe ich halt. Ich muss ja was Wirkliches arbeiten. Also man kann es nachvollziehen und auf einer persönlichen Ebene vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ich finde es nicht so abwegig, weil die Infrastruktur müsste dann vielleicht anders gebaut sein, dass die Trolle ein bisschen eingeschränkt werden. Und dann denke ich, man füttert sie ja auch sozusagen mit seiner Gutwilligkeit und mit seinem guten Content und um mal ein bisschen da die Schotten dicht zu machen, finde ich erstmal nicht völlig abwegig.
Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem in dieser ganzen Plattformdiskussion, dass wir gesellschaftlich gesehen diese Plattform eigentlich sauber halten müssten, sage ich mal, und konstruktiv und sympathisch. Aber wenn es dann konkret auf den Einzelnen kommt, dann kostet es einfach persönliche Lebenszeit, sich mit diesen ganzen Phänomenen irgendwie abzugeben.
Und dafür muss man ja unsterblich sein.
Das wäre die eine Lösung. Haben wir auch gesprochen heute,
genau,
in der Sendung.
Würdest du das wollen? Also nicht um Trolle zu bekämpfen, sondern würdest du Unsterblichkeit wollen?
Also wenn das der Deal ist, du darfst unsterblich sein, aber dann musst du auch die Trolle bekämpfen, dann würde ich schon mal überlegen. Nee, also es gibt ja diese ganzen Geschichten, ne? Also die Langweiligkeit des Unsterblichen, man hat alles schon gesehen. Ich kann das nicht so ganz glauben. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du unsterblich sein, würde ich sagen, ja, weil das Konzept Sterben finde ich nicht gut.
Es
gehört zum Menschsein dazu, aber ich bin damit nicht einverstanden.
Es gibt diesen Troja-Film, wo Brad Pitt die Hauptrolle spielt oder einen so einen unsterblichen Gott. Und ich erinnere mich sehr gut, wie er wirklich fast weint in diesem Film, dass er nicht sterben darf, weil es eben auch eine furchtbare Vorstellung ist, wenn du nicht sterben darfst sozusagen.
Selbstbild als unsterblicher Brad Pitt. Ich glaube, damit würde ich die Sendung gerne beschließen wollen.
Gut, okay, dann machen wir Schluss hier. Ne? Breitband ist am Ende und nach uns kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1, in dem es mit Susanne Burkhardt um die Krise des Dramas und Klischees und Rassismus im Musiktheater gehen wird.
Bevor das losgeht, haben wir aber noch eine kleine letzte Netzmusik für Sie. Die kommt von Trevor Whatever, ein selbsternannter Radio-DJ, Amateurmusiker und professioneller Nerd. Dubba Ruck im Widget Edit hören wir gleich und das hört sich genau nach dieser Selbstbeschreibung an. Und das ist als Kompliment gemeint. Wir sind Markus Richter.
Genau, und wir sagen Tschüss und Vera Lenz.
Tschüss.
Tschüss.
Do this.